Hallo liebe Freunde, jetzt ist wieder, es ist wunderbares Wetter draußen und wir haben wieder einen neuen Stammtisch und dieser Stammtisch, muss ich wirklich sagen, ist für mich was Besonderes, was sehr Außergewöhnliches und das hat schon so das ein oder andere bei mir nicht Bauchschmerzen gekostet, aber ich bin heute ein wenig nervös. Das hat viele Gründe. Und aber da komme ich gleich zu. Erstmal begrüße ich erstmal alles Gute an Pino. Pino musste kurzfristig absagen. Da ist wirklich was dazwischen gekommen. Also bei den meisten, wenn die was sagen, dann ist es ja nicht so, aber da ist wirklich was dazwischen gekommen. Pino, das Allerbeste von unserer Seite. Und dass ihr so schnell das hinbekommt, die Problematik. Erstmal begrüße ich den Gast. Hallo Thomas Born.
Hallo Jill.
Grüße Sie. Und hallo Florian. Hi. Und hallo Flo.
Hallo Jill. Hallo Thomas.
Thomas, die erste Frage, die wir mal stellen, ist wertschätzend gemeint und ehrlich gemeint und nicht keine Floskel. Wie geht's dir?
Mir geht es ausgezeichnet.
Okay.
Da man diese Frage ja des Öfteren hört, manchmal sogar mehrmals an einem Tag, ne, betone ich es dann auch wirklich so. Mir geht es wirklich ausgezeichnet. Ich hatte auch schon andere Phasen in meinem Leben, aber irgendwie denke ich so, dass die letzten 2-3 Jahre für mich einen sehr guten Lauf haben. Alles ist gesund, alles ist gut, alles prima.
Okay, so, dann üblicherweise kommt jetzt bei mir die Vorstellung des Gastes. Beim letzten Mal ganz toll, nochmal Pete, vielen Dank, dass du dich auch für nächstes Jahr zur Verfügung stellst. Habe ich mich vorbereitet. Normalerweise bereite ich mich nicht vor. Das schüttel ich so aus dem Lameng, wenn ich die Menschen kenne. Bei dir, Thomas, möchte ich das anders machen. Ich könnte jetzt vorlesen, was du alles geschafft hast, wo du über Personalsachbearbeiter warst, dass du jetzt Geschäftsführer bist, also ein Teil Geschäftsführer, glaube ich, im Bereich Personalentwicklung bei der Firma Artus, die, glaube ich, jeder so kennt, zumindest schon mal gesehen hat. Und deine Vita ist sehr beeindruckend, aber du bist nicht der Grund, warum du hier bist, ist nicht, weil du jemand bist, der Karriere geschafft hat oder eine Karriere hat und so eine Funktion des Elder States mit einnimmt, also jemand, der Menschen berät, sondern weil du auf mich 3 Jahre lang einen unglaublichen Einfluss ausgeübt hast. Diesen Einfluss, den man normalerweise sich wünscht, den ein Vater auf einen Einfluss nimmt oder den ein Bruder. Na, vom Alter könnte ich ja dann der jüngere Bruder eher sein, dass man einen Bruder hat, der Einfluss nimmt. Und du hast mich in den Phasen meiner jungen Entwicklung so stark geprägt mit so einer empfindsamen, sensiblen Führung, Karriere, also mich zu einer Karriere hinzuführen, die ich die ganze Zeit torpediert habe. Jedes Angebot, was von dir kam, und es kamen viele Angebote, mich in den ich war im Bereich Human Resources tätig, also nicht Personalsachbearbeitung, aber halt im Bereich allgemeine Verwaltung, da gehört halt aber auch in den Bereich Human Resources gehörte das auch zu, Personalsachbearbeitung, du warst mein Chef, du warst der Chef der Personalsachbearbeitung und du wolltest mich in die Personalsachbearbeitung reinholen und das habe ich mir dann nicht zugetraut, dann wolltest du, irgendwann hatten wir ein Gespräch bei dem Italiener, dann wolltest du, dass ich diese Abteilung übernehme und das habe ich mir auch nicht zugetraut und in den in einer Situation, wo ich richtig Scheiße gebaut habe, wo ich mir einen Rücktritt angeboten habe, hast du zu mir gesagt, komm mal runter, alles ist gut. Und du hast die Schüsse abgefangen. Und dafür bin ich dir immer noch und unglaublich dankbar. Und deshalb bist du hier, weil es nämlich 99,9% Chefs gibt, die, man kann es einfach nur sagen, einfach schlecht sind. Und du bist dann hier sozusagen die Ausnahme. Und dafür möchte ich dir danken. Und das ist der Grund, warum ich jetzt eine kleine Laudatio gehalten habe, weil es um dich als Mensch geht und deine Art und Weise, wie man führt. Ja, herzlich willkommen nochmal, Thomas. Und ich danke dir, bevor ich dann zum Florian weitergebe.
Das ist sehr lieb von dir, Jill. Und wir haben ja, wie du eben schon erwähnt hast, auch nach einer sehr langen Pause des Wiederfindens und Wiederschreibens ja uns das auch schon geschrieben und auch schon drüber gesprochen. Es hat mich sehr berührt, was du mir gesagt hast am Telefon und was du mir geschrieben hast und auch was du jetzt gerade gesagt hast. Ich hatte es gar nicht mal so beeindruckend empfunden und sehr nett, was du gerade gesagt hast, Elder Statement. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und seit über, ich glaube, 35 Jahren im Management tätig, ja, habe mir schlicht und ergreifend immer auch vorgenommen, eine gewisse Demut und Bescheidenheit zu bewahren, ja, um nicht da irgendwo zu nah an die Sonne ranzukommen. Und ja, dass es dann so gut gelaufen ist und liegt mit Sicherheit auch daran, dass ich einen Weg gefunden habe, den man sich für alle Menschen wünscht, ja, der ihm passt, ja, der ihm passt. Und wenn es passt, dann kann man sich auch entfalten, dann kann man gestalten. Und was du gesagt hast, das trifft es schon ziemlich genau auf den Punkt, ja, dass ich unheimlich gerne mit Menschen arbeite, mit Menschen zusammen bin und dieses Fördern und dieses Entwickeln und sie auf den richtigen Platz zu setzen, auf den richtigen Weg zu bringen, was ja dann auch im Übrigen für ein Unternehmen, für eine Organisation gut ist, ne? Ich erzähle das immer wieder, so ein Fußballtrainer, ja, also wenn der die richtigen Leute auf die richtigen Positionen setzt, ne, und dann das richtige Gefühl und Gespür hat und die richtigen Worte findet, dann geht's eben. Ja, da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich auf diesen Weg gekommen bin und ja, so ist es.
Ja, schön, erstmal so warme und positive Worte mal zu hören, direkt am Anfang einer Sendung, egal ob das Lobhudelei ist oder sonst was, sowas brauchen wir sowieso mehr in der Welt, ja, mehr positive Vibes und es ja, macht mir, ihr seht es vielleicht an meinem Gesicht, das ein bisschen rot ist, weil hier ist auch warm, ja, freut mich erstmal. Ja, Thema heute ist ja eigentlich gar nicht so richtig klar. Heute ist der Thomas, du bist ein Gast, wo man recherchieren kann und dann kommt man ein bisschen auf was und da muss man sich mal überlegen, worüber wollte man denn mal sprechen. Ja, bei anderen unserer Gästen war das ein bisschen klarer. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, das Thema guter Chef, weil ich habe nämlich auch einen. Dem lobhudel ich oder habe ich auch immer auf den Weihnachtsfeiern ganz doll gelobhudelt mit entsprechenden Promille drin, dann haben wir uns gegenseitig gelobhudelt. Aber ist eigentlich ein schönes Thema, weil das die Erfahrung, die Jill geäußert hat, kann ich eigentlich nur teilen, weil ich habe auch ein paar Jobs hinter mir, nicht ewig viele, aber ich arbeite eigentlich seitdem ich 12 bin. Habe bei meinen Eltern angefangen in der Gastronomie und dann hat sich das so mit diversen Praktika und so weiter und so fort durchgeführt und ich kann das bestätigen, dass man häufig eben schon gar keine gute Connection zu seinem, ich sag mal, Arbeitgeber ist ja eigentlich falsch, der ist ja eigentlich der Arbeitnehmer, ne? Weil ich gebe.
Ja, das stimmt, ja, genau.
Ist ja genau andersrum eigentlich. Ja.
Der nimmt die Arbeit von den Leuten, genau.
Genau, der nimmt die Arbeit von den Leuten. Und das hat man häufig halt viel zu häufig. Dann kommt häufig dazu, dass man gar nicht, dass man einen Job hat, der nicht die Berufung ist. Ja, also nicht die wenigsten haben ja das große Glück, dass sie ihr Geld damit verdienen, was eigentlich ihre Leidenschaft ist. Und dann geht man noch irgendwo hin, wo man vielleicht einfach ein Arschloch als Vorgesetzten hat. Und dann ist man sowieso so, ne, verbringt man sehr viel Zeit in Anspannung und eigentlich hat kein schönes Leben. Deswegen finde ich das ein tolles Thema. Und auch das Feedback vom Jill hat mir erstmal gut gefallen. Ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was macht vielleicht einfach die Frage, was macht einen guten Chef aus?
Einen guten Chef macht es aus, dass er zunächst mal richtig Lust oder, um es mal so ganz klar zu sagen, Bock drauf hat, für Menschen da zu sein, sie führen zu wollen, Verantwortung zu übernehmen und es ihnen dabei auch richtig viel Spaß macht. Ja. Also das kommt ja häufig vor, dass man in seinem Umfeld dann auch jemanden sieht, wo man sagt, naja, vielleicht ist der nicht aus den richtigen Motiven heraus an diesen Führungsjob gekommen und würde sich viel wohler fühlen, wenn er es nicht hat, diese Verantwortung. Und dann muss man gegensteuern. Ich glaube, man muss es wollen. Bei mir hatte es so eine Initialzündung. Du hast gerade gesagt, du hast mit 12 Jahren angefangen. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, eine Lehre gemacht, eine Stahlbauschlosserlehre. Und habe dann nach der Lehre Bundeswehr, Abendgymnasium, Abitur. Dann habe ich studiert in Aachen, habe Maschinenbau, BBL studiert. Aber ich kenne die Arbeitswelt, meine erste Arbeitswelt immer, sage ich, die hat so im Blaumann stattgefunden. Ne? Ja. Und das hat dadurch, dass ich auch während des Studiums gearbeitet habe, dann fast 10 Jahre eingenommen. Kann ich gleich noch was zu erzählen. Und ich habe in meiner ganz frühen Zeit, so mit 16 bis 18, einen Lehrmeister gehabt. Der hat es nicht gekonnt. der hat es nicht gekonnt. Der war cholerisch, der hat geschrien, der hat gebrüllt. Aber es gab kein Exit für mich, ja. No way return. Das war das Unternehmen meines Vaters, ne? Und die Lehre musste auf jeden Fall gemacht werden. Ja. Und ich habe mir aber in dieser Zeit schon gesagt, wenn du irgendwann mal in die Lage kommst, dass du Menschen führen darfst, dann mach es anders, dann mach es besser, dann mach es gut, ne? Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Ja, das bin dann nach dem Studium in meine zweite Arbeitswelt gekommen, ja, die auf den ersten Blick mir gar nicht so gefallen hat. Ja, du musst dir das vorstellen, ne? Dann hast du auf einmal dein Diplom in der Tasche und weißt du, meine Mutter sagte, Junge, du brauchst jetzt mal anständige Klamotten. Das war ja früher so, ne? Heute kann ich hier als Geschäftsführer und Gesellschafter im T-Shirt sitzen, ja. Und ich verändere mich auch da gar nicht mehr, aber damals brauchte ich dann einen Anzug, weißes Hemd, Krawatte, unbequeme Schuhe, ne? Den ganzen Scheiß, ne? Und dann denkst du, oh Gott. Und dann wurde ich Assistent vom Personalvorstand in so einem großen Stahlkonzern. Und da war ja Stringenz angesagt, ja. Da war ja alles so, ne? Ich habe, oh Gott, noch, du musst dich hier anspannen, leicht verbiegen und so. Und dann kam so diese Sehnsucht nach der ersten Arbeitswelt zurück. Ja, so im Blaumann ja mit den direkten, authentischen Jungs da. Ne? Und da hol mal eine Flasche Bier, würde Gerhard Schröder sagen. Ne? Aber ich spürte dann so in den nächsten Jahren, dass es da was gab, ja, was passte, was mir Spaß machte. Ne? Dass ich schon anfing, darüber nachzudenken. Ne? Da ist einer. Der hat viel mehr drauf, ja. Den müsstest du doch irgendwo hinbringen, ja. Mit dem müsstest du doch was machen. Und ich könnte euch jetzt, ohne zu übertreiben, viele Geschichten erzählen, wo ich diese Wege gegangen bin. Ne? Ich habe mal einen Mitarbeiter getroffen, der saß irgendwo in einer Pkw-Garage und hat Pkws ausgegeben und Chauffeure eingeteilt. Ne? Ein Typ, Anfang 40, habe ich mit dem gequatscht. Ne? Ich sage, du, erzähl mal was von dir. Ne? Und dann hat er gesagt, du, ich bin ja früher Fußball gespielt, dann bin ich Fußballtrainer geworden, dann bin ich Scout geworden von dem Verein. Ja, der Typ, der kann mit Leuten umgehen. Ne? Der hat seine Sinne beisammen. Und den habe ich dann so im Laufe von 10 Jahren, der war anders, Jill, der hat immer gesagt, ich mach's. Ne? Hat immer gesagt, Thomas, ich mach's. Ja.
Junge, ich habe nicht gesagt, ich mach's nicht, aber ich habe signalisiert.
Ja, ja. Ja. So, und das ist schön, ja. Das gibt mir so viel Satisfaction, ja, dass ich sage, ja. Es ist der Grund, weißt du, mir macht das immer noch Spaß, ja. Ich arbeite und ballere und überlege und tue, ne, und weiß gar nicht, wie das mal ist, wenn ich mal gar nichts mehr mache. Wird schon was gehen, wird schon was, wird schon was einfallen, ne?
Also wenn
ich. Das war auch mal die Frage, Flo. Das okay. Passiert jetzt häufiger bei mir.
Ich glaube, die war ziemlich gut beantwortet, würde ich sagen. Was macht ein Chef aus? Also ich würde sagen, das hast du hervorragend beantwortet. Ich weiß nicht, ob du es sofort erkennst. Also unseren Zuhörern, die sehen es ja nicht, weil ich das Video jetzt nicht bei YouTube online stelle. Ich halte gerade einen Stift hoch. So, mit diesem Stift habe ich etwas gemacht, was man normalerweise mit solchen Stiften nicht machen sollte. Man sollte die normalerweise irgendwo ablegen und als Trophäe behalten. So hat es zumindest unser Gast, der Thomas, gemacht. Ich weiß nicht, ob er die Stifte noch hat. Und zwar ist es ein Dale Carnegie Stift. Und diese Stifte bekam man, wenn man beim Dale Carnegie Seminar, Führungsseminar, was auch immer, wenn man da einen guten Bericht gehabt hat und den besten Bericht an diesem Abend. Oder da gab es noch andere Auszeichnungen. Und ich war damals urstolz, dass ich damals mit der damaligen, also seiner Personal, Kauffrau, könnte man sagen. Ich glaube, die später Geschäftsführerin bei einem anderen Zweig von SICK wurde. Da war ich mit ihr und wir beide wurden hingeschickt. Sie bekam keinen Stift. Entschuldigung, Andrea, falls ihr es jetzt zufällig habt. Und ich bekam einen Stift. Ja. Und dieses Dale Carnegie Seminar, was relativ lang ging, was in Köln war, hatte einen unglaublichen Einfluss auf mein Leben, weil es da um sehr viel Authentizität ging. Es ging darum, dass man sehr ehrlich über die Vergangenheit gesprochen hat, über Trigger, über Traumata. Und die Menschen waren ziemlich cool. Da war vom Geschäftsführer, war da bis zur normalen Sachbearbeiterin. Und es ging da um die Fähigkeit zu erlangen, ich glaube, gar nicht so frei reden zu können, sondern einfach zuhören zu können, Demut zu entwickeln, sich entschuldigen zu können. Das ist die größte Superkraft, die ich dann bekam. Und der Thomas hat mich dahin gebracht, weil der Thomas das damals wusste. Und ich, das Erste, was ich dachte, war damals, ich war noch ganz jung mit meiner Frau zusammen und dann dachte ich noch, oh nein, da bin ich ja von meiner Frau getrennt. Ich will aber von der nicht getrennt sein. Ich will keine Karriere machen. Dann sehe ich ja meine Frau nicht so häufig. Das war so meine Ausrede, da einfach nichts zu machen. Und jetzt würde mich beim Thomas interessieren, wer hat dich zu der Karnicke gebracht? Wie kamst du zu, wie man Freunde gewinnt oder Sorge, dich nicht liebe? Diese Bücher, die... Der Karnicke hat ja auch immer sehr gut zugehört, den Leuten. Wie ist es bei dir passiert, Thomas?
Ich war ein halbes Jahr in der Firma, Jill, wo wir zwei zusammen waren, ne? Wo wir beide so eine gemeinsame Zeit verbracht haben. Und ich war ein halbes Jahr da. Und dann sagte mein Chef, Herr Bonn, wir haben am Mittwoch Betriebsversammlung. Und ich kann nicht, ich habe einen Termin. Ich glaube, es war sogar ein... er musste irgendwie auf einen Trauerfall oder so. Aber Sie können bitte meinen Vortrag halten. Okay, da war ich Anfang 30, 32 oder sowas und war ja meine zweite berufliche Station. Und dann sah da alles fertig, die Frau Breitlich, meine Sekretärin, hat den Bericht geschrieben. Ja, können Sie ja mal vor.
Entschuldigung, war das der Dr. Ostermann?
Ja, das war der Ostermann. Das war der Ostermann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und wir sind damals... weil wir nicht so einen großen Raum hatten, sind wir eben in die Schützenhalle gefahren, nach Stürzelberg.
Ich weiß das. Also du weißt noch, war ich, genau. ich war dabei einmal, ja.
Ja. Und dann, da war alles noch gut. Und dann bin ich an das, kam mein Akte, so vielleicht 20 Minuten, bin ich hinter dieses Rednerpult getreten. Und dann sah ich diese 400 Menschen vor mir und ich dachte, boah, und dann ging das los, ne? Dann fing mir das Herz an zu schlagen, dann kriegte ich schweißnasse Hände, ja, die Knie zitterten. Und ich habe das Ding gemacht und ich bin durchgekommen, aber ich hatte tausend Ängste. Ich war richtig kaputt von diesem enormen, ja, war kein Lampenfieber, das war eine richtige, keine Panikattacke, aber ich war brutal nervös. Heute weiß ich, dass das vielen Menschen passiert. Und dann weiß ich noch, wie ich abends nach Hause gekommen bin und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich habe jetzt verkackt, ja, wir können auf diesem Weg nicht weitergehen, ja, das wird jetzt ewig wieder so vorkommen, ja, irgendeiner sagt, halt mal eine Ansprache, geh mal auf eine Jubilarsfeier, ja, mach dieses und jenes, das gehört einfach zum Job dazu, von so einem Personalchef, ne. Und mit dieser Belastung im Kopf, ne, habe ich dann glücklicherweise ein paar Tage später eine kleine Anzeige gelesen in der Aachener Zeitung, freies Redetraining, Lernen vor der Gruppe, so ähnlich war das beschrieben, Dale Carnegie. So, und dann bin ich zu meinem Chef, das war dann nicht der Ostermann, sondern der Herr Gabrieli in Linnig, und hab ihm diese Anzeige gezeigt und habe gesagt, hören Sie mal, Gabrieli, ich würde das gerne machen. Es ging war immer der gleiche, seit vielen Jahrzehnten wurde dieses Training gemacht. Es waren immer 10 Abende, Jill, die sehr lange dauerten, von 18 Uhr bis 24 Uhr. Genau. Es war immer so ein offenes Training. Das heißt, es kamen, so wie Jill das gerade gesagt hat, unterschiedliche Typen zusammen, ja, von der Krankenschwester bis zum Vorstand. Und man musste jeden Abend live halt eine Rede halten. Eine kurze, kleine Rede, meistens zweimal hintereinander. Die Leute gaben Feedback, ehrliches Feedback. Das war auch Sinn und Philosophie dieser Veranstaltung. Sagt euch das ganz ehrlich, ganz authentisch geradeaus. Und am Ende des Abends wurde dann immer der Beste gewählt. Da hast du recht. Und ich jedenfalls zu meinem damaligen Chef und sage, ich würde das gerne machen. Kostet ja auch nicht wenig Geld. Und dann sagt er zu mir, Herr Born, machen Sie das. Ich habe das vor 20 Jahren gemacht. Also, kennst du noch gar nicht, Jill, die ich hier...
Nee, ich
habe das vor 20 Jahren gemacht und das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also, ich hatte Glück. Ich hatte da auch einen verständnisvollen Chef. Und habe ich mich bedankt und bin raus und sagte, und übrigens, Herr Born, ich war dreimal Abendsieger. Ne? Also, hat er mir auf den Weg.
Ich weiß zumindest, wie viele Stifte du damals hattest. Ich hab mein dänisches Gedächtnis leider.
Ja. Okay. Und dann habe ich das gemacht und habe die gleiche tolle Erfahrung wie Jill gehabt. Und ich habe das dann sogar weiterverfolgt, habe ja noch mehr Trainings gemacht, auch in der Geschichte. Und also heute, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich kann vor 1000 Leute, ja, mit sehr guter Vorbereitung, ich sage auch immer, Vorbereitung ist ganz wichtig, ja, also fällt ja keinem alles in den Schoß, mache ich das mit einer ganz gesunden positiven Anspannung, also diese negative Energie habe ich gelernt, komplett umzuwandeln in positive Energie und bin da sehr froh drüber.
ich weiß, was ich noch kurz erwähnen möchte, dass ich dir damals meinen Stift zeigte und dann griffst du bei dir in deinen Stiften und du hattest damals 4.
Ja.
Du hattest damals 4 Stifte und ich glaube, du schautest mich so an und sagtest zu mir, ich weiß, wie es funktioniert.
Er hat aber natürlich auch eine schöne Motivation von seinem Chef gekriegt. Er hat ihm ja nicht umsonst gesagt, er hat 3 gekriegt. Ne? Ja,
genau. Das meinte ich gerade. Das war natürlich eine super Motivation. Ne?
Ja, genau.
Ja.
No. Ja, so bin ich da hingekommen.
Okay.
Genau.
Okay.
Und es hat mich, Jill und Pru, es hat mich getragen. Ne? Hm. Es gibt ja, ich sag mal so, die Menschen ändern sich ja nicht wirklich. Ne? Also richtige Veränderung passiert in der Regel nur bei drastischen emotionalen Einbrüchen. Exakt. Aber es gibt manchmal Begegnungen oder Impulse, die einen dann weitertragen. Und dieses Seminar damals, ne, das hat mich bis heute, ich kann das heute noch abrufen, gewisse Anker, die ich da so gesetzt habe, die kann ich heute noch abrufen. Und das ist schön.
Sehr schade, dass das so teuer ist. Ich habe letztens noch mal geschaut.
Ich weiß gar nicht, was kostet das heute?
Viel Geld. Ich weiß ja, aber es war sehr teuer. Es ist für einen normalen Otto-Normalverbraucher, wenn das Unternehmen es nicht zahlt, halt fast unbezahlbar. Ja, was man für Rücksicht. Aber ich auch, das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht.
Aber das Schöne ist, man kann ja solche, zumindest das, was man für sich rausgenommen hat, man kann das ja weitertragen. Also das ist eine Geschichte, die ich immer versuche, nur weil ich was verstanden habe oder was mich weitergebracht hat, muss das nicht heißen, dass das auch für andere gilt. Aber ich habe immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl und das Bedürfnis, wenn ich meinetwegen aus so einem Seminar oder aus einem Event, was bei mir im Leben passiert ist, wenn ich was weitergeben kann, irgendwie wem helfen kann. Also das kann man ja machen. Dann ist das nicht dasselbe wie das Seminar, aber die Quintessenz draus. Und manchmal kann man ja so ein paar Samen streuen, ne? Und bei dir, Thomas, scheint es dann ja übergegangen zu sein in Führungspositionen und dann auch wahrscheinlich in den entsprechenden Führungsstil. Somit hat's muss nicht jeder an dem Seminar teilnehmen, sondern du nimmst die Quintessenz daraus und gießt so ein bisschen sozusagen.
Ja, das ist ja in Wirklichkeit, Flo, ist das ja mit so dieses Essentielle überhaupt, ja, was das auch was auch einen selber reich macht, ja. Und manchmal werde ich ja gefragt, das ist noch gar nicht so lange her, ne, da hat mich ein Teamleiter gefragt, Mensch, Thomas, wenn du das so erzählst oder wenn du da sowas machst, wir hatten da neulich so eine Tagung in Berlin, dann habe ich zu ihm gesagt, du, das war auch nicht immer so. Ne? Und habe dann dem die Geschichte erzählt damals, da wie ich da fast hinterm Rednerpult gestorben wäre. Ne? Und gesagt, du, da kann man schon was machen. Und mir macht das unheimliche Freude, dass ich eben die Dinge, die ich gelernt habe, und Jill sagt, Elder Statement, ja, heißt ja auch, ja, dass man seine Erfahrungen und seine Sachen weitergeben kann. Das hat mir immer schon viel Freude gemacht und ist heute noch mehr wie zu der Zeit, als wir uns kannten, Jill. Ja, das ist, sehe ich so auch als eine. Ja, wenn ihr in meinem LinkedIn-Profil schaut, da steht ja, da ist so Manager aus Leidenschaft, ja. Das ist wirklich so. Ich mache das gerne, ne, mit den Menschen. Aber es gibt natürlich auch es geht nicht nur so, ja. Sonst hätte ich ja vielleicht auch was anderes machen können, wäre ich auch vielleicht Pfarrer geworden. Ich war gestern in Frankfurt. Da haben wir eine kleine Firma gekauft. Also wir sind im wahnsinnigen Wachstumskurs auch. Wir haben eine kleine Firma gekauft Anfang des Jahres und ich mache das mit einem jungen Kollegen, ganz jungen Kollegen, der ist 26 und bei dem macht es mir genauso Spaß. Ja, wir integrieren die Firma und wenn man so einen Integrationsprozess macht, es gibt kaum etwas, wo du so viel lernst. Ja, also das sind ungefähr 20 Mitarbeiter und wir wollen ja auch nicht sagen, ihr habt jetzt alles so zu machen, sondern wir wollen schon gucken, dass das alles gut läuft. Und es waren so 5-6 Monate rum und dann habe ich gesagt, so, wir machen mal so eine kleine Veranstaltung, so Q&A. Ne? Die sollen mal fragen, ne, was sie berührt, was ihnen am Herzen liegt. Und dann haben wir das gemacht, haben dann da so ein bisschen was alles aufgebaut und gesagt, und anschließend machen wir so ein Barbecue und wir grillen was, dass das auch so in eine etwas netter Abend reinläuft. Ne. Und das war gut. Ne. Und ich habe auch bewusst gewollt, ne, bei jeder Frage so den Turn zu kriegen, zu mitnehmen, zu motivieren. Ja, du kannst das ja schon in die richtige Richtung dann auch bringen. Ne? Und am Ende habe ich gesagt, siehste, und auch wenn das alles noch nicht so rund läuft und das Geschäft besser laufen könnte, ja, deswegen haben wir trotzdem einen langen Atem und wir halten das aus. Ne? Aber ja. worauf ich keinen Bock habe, ne? So spreche ich dann auch mit denen. Ich habe keinen Bock auf Miesepeter, auf Jummer, ich rumjammere ja, auf Schlechtreden und
da,
auf.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Wie gehst du denn mit diesen Negativmenschen um? Wie gehst du, weil es gibt ja nun mal die Leute, die das alles torpedieren. Da kannst du noch, sag ich mal, ein Pferdeflüsterer sein. Da kannst du noch so ruhig bleiben. Weil du hast ja trotzdem eine leitende Funktion, du hast Verantwortung für die anderen Mitarbeiter. Und wie ist es denn jetzt, wenn du auf hier so jemanden triffst, der wirklich im Endeffekt so ein. Eine individuelle Toxizität reinbringt und vergiftet einfach.
Ja, wenn es diese, man muss das ja etwas differenzieren, aber so wie du es schon beschreibst, ja, die aus welchen Gründen auch immer und ich nie nachvollziehen kann, ja, eine Freude daran haben, ja, alles immer nur schlecht zu sehen, ja, und sich negativ konditionieren und damit eben auch ihre Umwelt negativ konditionieren, die haben bei mir keinen Spaß. Die halten sich auch nicht in meiner Umgebung. Kann ich nicht hinkriegen. Also ich bin Rheinländer, ja, die werden ja, hat neulich mal einer gesagt, ihr werdet wahrscheinlich schon so, wenn ich den Thomas sehe, mit so einem Grundpegel von Kölsch oder Alt in die Welt kommen.
Ja, das ist so, ne?
Und ich kann damit, da kann ich nicht mit klarkommen. Das ist nicht so, ja. Und geht auch nicht, ja. Wie gesagt, dann passiert etwas, dann passieren gewisse Entwicklungsprozesse und die halten sich nicht bei mir. Ich habe das mal so beschrieben, ich bin ja so ein Storyteller, das merkt ihr schon, ja, als letztes Jahr die Flut war, ne? Und wir eine Niederlassung von uns in Düsseldorf, die recht nah am Flutgebiet war, wir haben dann noch so kleine Zwischeneinheiten gebildet im Ahrtal. Und ich habe eine unheimliche Solidarität erfahren, weil wir, also für dich Flo, wir haben 25 Standorte in Deutschland, ne? Und in den 3-4 Monaten, wo das da so extrem war, bin ich gar nicht weggekommen. Ich habe Krisenmanagement pur gemacht, ja, Leute eingestellt, ja, und die Leute motiviert, Sachen angeschafft. Ich war so ein bisschen der Krisenmanager. Aber wir haben so eine Solidarität gehabt. Aus der ganzen Bundesrepublik sind Kollegen gekommen, haben geholfen, haben auch nicht nach Arbeitszeit gefragt. Ne? Und die waren auch voller Adrenalin, ja, weil du halt auch viel gesehen hast, ja, wenn du da mal da in dieser Region warst, wo so viel kaputt gegangen ist. Und abends saßen wir dann meistens zusammen, haben noch so ein Feierabendbier getrunken. Und dann frug mich mal so ein Trocknungstechniker von uns. Er sagte, Thomas, sag mal, wie stellt ihr eigentlich die Leute ein? Nach was für Kriterien? Wie machst du das denn? Ne? Du bist ja so ein Profi. Ne? Weil ich hatte tatsächlich fast jede Woche irgendwo nochmal einen neuen hergeholt, ja, der uns geholfen hat. Und alles gute Typen. Und dann sage ich, Dirk, weiß ich habe jetzt so 1,5 Flasche Bier im Kopf, ne? Und heute noch nicht viel gegessen. Und ich könnte das jetzt vielleicht auch ein bisschen arbeitswissenschaftlicher erklären, aber wir achten darauf, dass wir keine Arschlöcher einstellen. Und jetzt kommt es, diese Tagung in Berlin, ja. Diese Tagung in Berlin vor 3 Wochen mit der ganzen Führungsmannschaft, so 50 Leute. Und dann erzählt ein anderer Kollege von mir genau diesen Satz, ja, wo ich gedacht habe, ups, ja, der hat sich hier eingeprägt, ne? Okay. Und in der Pause, wir hatten auch so 2 Jungs dabei, die haben die Technik gemacht, so Video und Fotografie, ne? Hat einer bei einem der Führungskräfte auf seinem Platz, liegt ja aber dann immer so ein Stift und so ein Block, und dann hat er da aufgeschrieben, wir stellen keine Arschlöcher ein.
Wunderbar.
Das hat er dann fotografiert und das geht jetzt so viral rum bei uns, ja. Und das ist einfach schön, ja.
Ja. Alles richtig gemacht.
Quereinsteiger willkommen, aber keine Arschlöcher. Finde ich
super. Ja,
ja. Ist ein tolles Personalkonzept eigentlich. Ne? Greifst du da die Leute ab, wo sie ihre Talente haben, aber siebst halt direkt, ja.
Schön, finde ich super. Aber so ist es, Flo. Weißt du, du kannst einem dem 10%, 15% Fachwissen fehlen, ja. Dem vielleicht auch noch ein paar andere Dinge beigebracht werden müssen. Das kannst du dem ja alles erklären, ja.
Klar.
Wenn der Typ oder die Frau, wenn die passen und in Ordnung sind, anständig sind, ja, integer sind, wenn die nicht links sind und wenn die am besten auch noch so diese rheinländische Frohnatur haben, hallo, dann geht's doch. Dann kriegst du es doch hin.
Ja, Ja, schön, finde ich super.
Da brauchst du keine. Das ist aber auch ein bisschen Elder Statement, ja. Also so jüngere Leute machen dann Assessment Center, ja, laden Psychologen ein und alles. Zaum machen, ne?
Ja, das ist einfach wahr, ja. Was mir wichtig ist, das ist, wir haben sehr viel so hin und her geschrieben, wir haben schon telefoniert, wir haben jetzt, da war ich jetzt als der Jüngere, der aktivere Part, habe gesagt, Mann, Thomas, ich will dich mal in den Arm nehmen. Ich möchte, dass wir uns endlich mal sehen. Wir wohnen in der gleichen Stadt, verdammt nochmal. Ja, also ich weiß, du bist viel unterwegs, aber ich möchte dich endlich mal wieder in Haut und Haar erleben. Und ich ernehme zwei Menschen von dir. In Gesprächen habe ich festgestellt, du sagst, da ist noch was anderes. Ich sehe dich bei LinkedIn als ein cooler Typ, nicht dieser klassische Geschäftsführer, und ich sehe dein Moped, ich sehe deine Harley Davidson. Also da haben wir jemanden, der irgendwie so eine coole Sau ist, ne, eigentlich so mit seiner Harley so gerne rumfährt und mit diesem, vielleicht auch mit diesem Geschisse, darf ich mal so sagen, nicht so viel zu tun hat, mit diesem Anzugträger, aber auf der anderen Seite bist du es ja. Ja. Ist es so eine Bipolarität? Ist es so irgendwie so, dass sich so ein bisschen auch hin und her reißt? Oder ist es einfach so, dass du einfach, dass wir alle ganz viele verschiedene Persönlichkeiten haben?
Ja, Jill, natürlich. Ja, ich bin da schon auch eine komplexere Persönlichkeit. Ja, und diese, was jetzt vielleicht so in den ersten Gesprächen rübergekommen ist, dass ich eben auch sehr, sehr großen Wert drauf lege, ja, mit dieser Empathie oder auch mit dieser emotionalen Kompetenz oder Intelligenz zu arbeiten, weil ich das auch ein Stück weit mitbekommen habe. Es gibt vieles, was du lernen kannst, manches aber auch nicht, ne? Und auf der anderen Seite ist es auch ein hoher Anteil an analytischer und kognitiver Dinge, Anteile in mir drin, ja, die beiden, die sich immer wieder auch so etwas gegenseitig beobachten, ja, und lässt er jetzt zu sehr seine Gefühle fließen, ja, in dieser Gefühlswelt ist das auch mit den Harleys, ja, das brauche ich, ja, ich brauche diese Freiheit auch, manchmal komme ich mir vor, als wenn das so ein Ersatz wäre, wie früher die Cowboys mit ihren Pferden rumgeritten sind, ne? Und auf der anderen Seite aber auch schon so ein bisschen der rationale und kognitive Mensch, der guckt, dass er eben den Thomas, ja, der so voller Leidenschaft ist und der so voller Emotionen ist, auch etwas im Griff behält, ja, damit ich nicht vielleicht so auch etwas zu unkontrolliert abkacke, ja. Also das
vielleicht auch, dass du dann vielleicht zu angreifbar sein könntest?
Ja, klar. Das kann schon auch sein. Ich bin ja ein nahbarer Mensch, ja, der die Nähe zulässt, ja. Also ich sag mal, diese Führung, wenn wir da nochmal drüber sprechen wollen, ich bin auch ein Kontaktmensch, ja. Wenn ich jemanden in den Arm nehmen will, dann nehme ich ihn mal in den Arm, ja. Und wenn ich jemanden, das hat man mir auch mal gesagt, so Thomas, wie du mit den Leuten, also, aber ich mache das ja nicht aus Taktik, sondern das ist ein Wunsch, es steckt in mir drin und ja. Und dann muss er natürlich auch aufpassen, ja, weil ich merke das ja, ne? Je länger ich mich in so einem Umfeld bewege, die kommen immer zu mir, die wollen immer was, ja, die wollen mit mir reden, die suchen die Gespräche und so, ne? Und das ist schön. Aber man muss natürlich auch gucken, irgendwo braucht man natürlich auch seinen Schutz, ja, und seine Privatsphäre und sagen, das ist jetzt mal so mein Ding. Ne? Und dann kann das sein, dass ich sage: So, ich habe jetzt ist es 4 Uhr, das Wetter ist gut. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die ganze Sache hier. Und dann setze ich mich auf mein Moped. Das ist vor 2 Wochen passiert. Dann bin ich mal 5 losgefahren und 22:30 zurückgekommen. Und dann bin ich völlig relaxed. Ne? Dann trinkst du noch ein Bier und dann pennst du 8 Stunden.
Also ein Vauban-Spiel, könnte man sagen. Das ist halt immer so. Du musst halt gucken, wie viel du von dem geben kannst, was der Thomas ist oder was der Herr Born ist. Aber du bist ja beides. Aber trotzdem muss man halt aufpassen. Das ist einfach, man kann es ja auch anders, man kann es ja genauso sagen, dass Menschen das nicht zu sehr ausnutzen und dass man schaut, wie viel Energie man selber hat.
Man muss auch ein wenig sozusagen haushalten. Ne? Ich habe da gute Antennen, gute Warnsysteme. Ich kann euch das auch erzählen. Ja, ich sag mal, das eine mit der Ich habe Glück gehabt, dass ich eine berufliche und auch persönliche Krise gleich am Anfang hatte meines Jobs, ja, weil das war in diesem Stahlkonzern. Da brach das über uns herein, ja. Es ging innerhalb von wenigen Wochen, war ganz schlechte Auftragslage, und ich habe dann einen Job bekommen, ja, in einem Umfeld, wo 5000 Leute entlassen werden sollten, Kurzarbeit, also die komplette Klaviatur der schlechten Seiten, die man gar nicht haben will. Und dann bin ich in so eine persönliche Krise geraten, die damit anfing, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe dann 3-4 Nächte komplett nicht geschlafen. Und dann irgendwann war jung verheiratet. Das lastete vielleicht auch auf mir. Ne? Du bist jung verheiratet, du willst jetzt Familie haben und so. Und dann hat es mich nachher zum Arzt gebracht, Schlaftabletten. Und Gott sei Dank hat mich dann auch dieser Allgemeinmediziner zu einem sehr guten Neurologen, Psychologen geschickt. Ne? Und da bin ich dem heute noch dankbar dafür. Der hat die richtige Kombination für mich gefunden. Ne? Also erstens, Stelle wechseln. Ja? Du bist in einem Unternehmen, was die Leute krank macht. Der kannte das Unternehmen schon viele Jahre. Zweitens, kommst jetzt jede Woche zu mir, sprichst mit mir. Drittens, nimmst bestimmte Medikamente und dann wird das schon wieder gut werden. Und das hat mir geholfen, ja. Hört sich jetzt leicht an, aber es hat ja insgesamt, bis ich dann wieder so in dem normalen Rhythmus war, schon fast ein Jahr gedauert. Und dann kam ich nach Kombi-Block, Jill. Aber mit dieser Erfahrung, ne, die hat mich auch geprägt. Ne? So wie Del Carne mich geprägt hat, das Seminar hat mich diese Krise geprägt, ja, wo ich sage, ups, ja. Und heute spüre ich, ja, wenn es zu viel wird, ja, wenn ich abschalten muss, ne, wenn ich kürzer treten muss, ja, ich sage, jetzt muss mal Urlaub her oder hab dann auch die Möglichkeit, sag ich mal, jetzt mal ein langes Wochenende. Das ist so. Also, Jill, Scheitern gehört auch dazu. Krisen gehören auch dazu.
Ja, das kenne ich mein Leben lang. Ne? Mein Leben ist eine einzige Krise, könnte man fast so sagen.
Wirklich. Ja, nein. So, genau, so, wenn einer das nie so mal erlebt hat, ja, und es immer alles richtig reingelaufen ist. Und ich sag mal immer, man muss vielleicht mal die Höhe der Fußbodenleiste gesehen haben, um sich wieder richtig gut auszutarieren, ja, um nicht übermütig zu werden, ja, um vielleicht auch nicht sowas wie Arroganz an den Tag zu legen. Sowas meine ich, ne? Also da muss man aber, da ist mir das schon. Da finde ich das schon besser, wenn man sagt, komm, wir haben auch einige Sachen erlebt, ja, wir haben auch ein paar Niederlagen erlitten und wir sind wieder aufgestanden. Das ist das, was ich sagen wollte.
Ich glaube, durch meine Erfahrung, also das habe ich ja schon mehrfach auch gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, da rede ich ja auch über psychische Erkrankungen, Depressionen, Borderline, alle möglichen, habe ich nicht, aber bei mir halt Depressionen lebe ich ja jetzt auch seit über 20 Jahren mit, das war ja auch schon mal Thema unserer Sendung, wir reden ja auch über Depressionen und andere Erkrankungen, seelische Erkrankungen. Und tatsächlich hat immer dann, wenn ich ein neues Projekt gestartet habe mit anderen Menschen und die mich halt enttäuscht haben, weil sie mich haben hängen lassen, ich immer dann wieder in ein Loch kam und dann 1-2 Jahre gebraucht habe, um aus diesem Loch rauszukommen und ich manchmal auch aufgeben wollte, ich keine Kraft mehr hatte, ich nicht mehr wollte, ich habe gedacht, was soll das Leben, wo ist der Sinn, über 20 Jahre Depression, immer wieder diese Löcher, immer wieder rauskommen, aber ich habe eine hohe Resilienz, das ist bei mir der Vorteil, ich finde Strategien, ein Tropfen ist bei mir ein halbvolles Glas, andere sehen es anders, die haben ein volles Glas und sehen gar nicht, dass sie ein Glas haben. Und ich hatte halt immer die Möglichkeit für mich selber zu definieren, durch meine sehr frühe Krebserkrankung, habe ich auch schon mal gehabt, ich hatte ja mit 19, 20 Krebs und hatte ich übrigens damals ein Vorstellungsgespräch bei Jagenberg, da haben wir nie drüber gesprochen. Bevor ich zu euch kam, hatte ich mal ein Vorstellungsgespräch bei Jagenberg und dann haben die mich, ich glaube, fanden mich nicht so toll, weil ich denen nicht gesagt habe, warum ich nicht zum Bund musste, wegen Krebs. Da habe ich gesagt, da möchte ich nicht drüber reden. Und ich glaube, durch diese Krebserkrankung, ich wäre beinahe gestorben, hat mich das einfach dazu gebracht, ich bin viel gereist, das hast du ja auch mitbekommen, wir sind viel um die Welt gereist, Dunja und ich, und das hat mich als so Kosmopolit, das hat mich gesettelt, ich habe andere Länder gesehen, habe gesehen, wie gut es mir geht und habe durch diese Krankheit erfahren, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann. Und ich glaube, das hat mich im ganzen Leben geprägt. Wenn ich rückblicke auf mein Leben, bei dir wird es ja wahrscheinlich noch mehr sein, du blickst zurück und du denkst, hey, du hast mehr Gutes gemacht als Blödsinn gemacht und du kannst auf ein reichhaltiges Potpourri an Erfahrung zurückgreifen und wenn man sich selber dann noch nicht mal so wichtig nimmt, dann kann man relativ gelassen, also nach vorne schauen oder dann irgendwann auch ins Licht, ne?
Ja. Das stimmt. Ja, das ist schon eine du hast mich ja eingangs gefragt, wie es mir geht, und ich habe gesagt, es geht mir hervorragend. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass man tatsächlich diese Gelassenheit spürt, ne? Und dass man denkt, ja, komm, es ist schön, es ist wirklich schön, ja, dass man sich nicht mehr so verrückt macht, ja, nicht mehr so nervös wird und dann auch, ja, mit der Erfahrung, das ist schon was Gutes. Also mit 20 habe ich ja nicht gedacht, dass das so toll sein kann, mit 65, ne? Es doch, ist ganz okay, ist gut.
Ja, ist tatsächlich eine spannende Reise. Also das ist, ich habe das hier auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe jetzt einen Freund, der die 40er-Schwelle überschritten hat. Ich bin länger schon drüber und habe zu ihm gesagt, also diesen Spruch, den man dann wirklich mal hört an diesen Zehnergrenzen, so, ja, warte mal, ab mit 40, ne, dein Körper wird dann, und er, ja, nee, ist nicht. 2 Monate später nach seinem Geburtstag hat er genau diese Symptome festgestellt und diese Reise, die man sozusagen durchgeht, und auch diese Gelassenheit, also das ist das, was ich am Älterwerden oder am Erfahrener werden. Ich weiß gar nicht, das muss nicht zwingend was mit dem Alter zu tun haben. Ne? Ja. Es gibt ja sehr junge Menschen, die sehr früh sehr viel erfahren haben und die dadurch einfach schon viel, ja, wo ein großer Prozess stattgefunden hat. Und aber das finde ich auch auf jeden Fall mal wieder spannend. Und ich kann auch sagen, dass, klar, mag man dieses Fallen nicht, ne, dass man sich mal richtig auf die Fresse legt. Aber wenn man es richtig macht, sind das ja immer wieder, und das ist auch ein Thema, was sich bei uns durch die Sendung durchzieht, sind das immer wieder Chancen. Ne? Also, dass man da wirklich gestärkt raus vorgeht, dass sich daraus auch wieder eine Gelassenheit ergibt und so, dass man sozusagen vorbereitet ist für den nächsten Fall.
Und ich glaube, wir möchten, also das ist der Sinn vom Stammtisch, so dass Menschen, die es hören, merken, dass wir alle nur Menschen sind, dass wir so viele Traumata, so viel Trigger haben, dass wir auch Begriffe haben, mit denen wir nicht umgehen können. Wir haben Eltern, die uns eventuell was gesagt haben, was uns immer noch wehtut, wo wir Struggle seit 40, 50 oder 20 Jahren nur 5 Jahren nur haben. Und das ist manchmal das, wie man subjektiv bewertet, wenn man natürlich nicht so eine große Lebenserfahrung hat, dass es dann vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass man sozusagen etwas überinterpretiert, dass man sich zu sehr zerreißt, obwohl das große Ganze einfach mal ein bisschen gelassener sieht. Und durch diese Art und Weise, mit Dingen umzugehen und selber über sich selber zu reden und auch, dass die Gäste über sich reden und auch über diese Momente, die sie hatten, durch diese Lebenserfahrung, dass man denkt, Mann, das hat der alles geschafft und trotzdem hat er den Struggle gehabt und trotzdem hat er das gehabt. Der hat diese Hürde überwunden. Wahnsinn. Also dann kann ich es ja auch. Dann schaffe ich es ja auch. Und das ist das Problem, was man heutzutage hört. Und ich glaube, da gibt es keinen Podcast, der so nur ansatzweise ist, dass wir hier Menschen sind, die über sich reden, aber sich nicht vergöttern lassen von uns Moderatoren, die auch selber sich nicht vergöttern, sondern dass sie das, was sie geworden sind, aufgrund der Tiefen und der Höhen wurden.
Ja, klar. Das war vorhin, ja, die Demut schon ein bisschen bewahren, ne? Das trotzdem alles zu wissen, in sein ganzes Sein mit einfließen zu lassen, es auch weiterzugeben, selber davon zehren zu können, nie den Mut zu verlieren nach vorne, das ist schon gut.
Könntest du uns jetzt vielleicht so abschließend, weil wir haben ja über sehr viele Dinge gesprochen, ich finde das ganz großartig, diese Sendung, die halt unter einem anderen Vorzeichen stand, nämlich unter so einem gesamten Konzept und nicht einer Geschichte von einer einzigen Person. Was könntest du uns mit auf den Weg geben? Was könntest du uns, dem Stammtisch, auf den Weg geben, damit wir besser werden?
Als du mir von der Idee erzählt hattest, Jill, dass ihr da so wie ich es ja verstanden habe, auch sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartner habt, ne? und überall auch so den Blick drauf werft, ja, was zeichnet jetzt diese Person und seinen Werdegang auch aus, ne? Und du ja auch gesagt hast, nee, wir können auch über Höhen und wir können auch über Tiefen reden. Das ist schon ein gutes Format, ja, das ist schon ein gutes Format, auch für gerade unsere Zeit jetzt, ne? Die ja auch dadurch geprägt ist, dass entweder sich nicht wenige Menschen gegenseitig etwas vormachen, nicht wirklich ehrlich klare Kante sprechen, ne? Was wir ja heute gemacht haben, viel Fake dabei ist und auf der anderen Seite aber auch, wie ich finde, sehr viel Entertainment dabei ist, ne? Sehr viel glorifiziert wird und Show gemacht wird. Und wenn du dann so ein Format hast, wo du genau dazwischen kommst und sagst, wir sind jetzt hier respektvoll, authentisch, ehrlich, offen und sprechen über die Menschen und über die Dinge, die sie erlebt haben, was sie ausmacht, dann ist das, denke ich, ja, ich will jetzt da nicht zu pathetisch werden, aber es ist doch, hat doch einen viel höheren Wert als viele von diesen Scheiß-Shows, die du im Fernsehen nicht mehr angucken kannst. Ja. Ich kann sie nicht mehr gucken.
Ja,
ich kann sie nicht mehr angucken.
Ja. Wir schauen es auch nicht mehr.
Ich gucke ganz gezielt, ich höre mir auch andere Podcasts an, ja. Ich bin viel unterwegs, ja, und dann versuche ich die Zeit zu nutzen, ja, indem ich auch vernünftige, schöne Sachen mir anhöre. Haben wir, glaube ich, auch mal im Vorgespräch gehabt. Ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die mir irgendeinen Bullshit erzählen, ja, die sich damit wichtig nehmen wollen. Das ist und insofern grundehrliches, gutes Format. Macht weiter so. Ist gut.
Ich danke dir. Abschließend möchte ich noch zwei. Ja, okay, so.
Ja, vielen Dank. Schön. Mal so, aber vielen Dank auch an dich, Jill, dass du einfach mal nach Feedback so direkt in der Sendung fragst.
Finde ich auch gut. Danke. Zwei Sachen abschließend über dich. Das eine ist meine Mutter. Ich habe ihr erzählt, dass du Gast beim Stammtisch bist. Meine Mutter ist tatsächlich eine stetige Hörerin, die mir alle zwei Wochen Support gibt. Danke, Mama. Alle zwei Wochen. Und ich habe ihr von dir erzählt und dann sagte sie zu mir, was? Nein, ihr habt noch Kontakt. Ich so, ja, wir haben wieder Kontakt. Das gibt's gar nicht. Also meine Mutter konnte sich doch sehr lebhaft an dich erinnern, weil du so einen guten Einfluss auf mich hattest. Und die andere Geschichte, die möchte ich noch erzählen, ist, dass damals die Maschinen ja im Ausland aufgebaut wurden und da sind natürlich unsere Techniker oder die Techniker natürlich da mit hingeflogen und du kamst irgendwann mit einer echten Breitling, ist ja schon alles verjährt, und du kamst mit einer echten Breitling ins Büro, wir haben uns immer so begrüßt, also seitlich, Handschlag damals schon, und dann sagte ich, hey, coole Uhr, und dann hast du mir die geliehen für 5 Monate oder 6 Monate, du hast sie einfach abgenommen und hast mir die Uhr geliehen, und dann bin ich 5 Monate lang mit dieser echten Breitling rumgelaufen. Ich glaube, das sagt ziemlich viel über deine Art und Weise aus und warum, glaube ich, auch Leute, weil der Fußballtrainer, das kann ich noch kurz sagen, ich bin ja Borussia Mönchengladbach-Fan, lange Mitglied des Vereins, ja, ich bin kein Ultra, aber das ist meine große Liebe, mein Verein, und wir haben den Farke, neuen Trainer, und das ist ein Typ wie Kloppo oder Simeone bei Atletico, wo die Leute durchs Feuer laufen. Und das ist das, was ein Chef am besten schafft. Menschen mitnehmen, dass sie mit ihm durchs Feuer laufen, ihm vertrauen und ihm glauben. Thomas, ich danke dir recht herzlich. Boah, ich war so nervös. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute unser Gast warst und dass du das gesagt hast und dass ich hoffe, dass die Menschen diese wertschätzende Art sehen und selber das umsetzen. Egal, ob sie in einer Führungsposition sind oder ob sie einfach Sachbearbeiter sind oder irgendwie einen handwerklichen Job, der heutzutage auch fast gar nicht mehr goldenen Boden hat. Vielen Dank. Das Allerbeste wünsche ich dir. Wünschen wir dir natürlich.
Ja, absolut.
Und Flo, danke auch, dass ich das dann übernommen habe und dass wir das heute so gut gemacht haben. Normalerweise halte ich mich ja so ein bisschen zurück. Wir wünschen unseren Hörern das Allerbeste. Vielleicht möchte abschließend, Thomas, vielleicht möchtest du noch was sagen? Vielleicht?
Jill, ich bedanke mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit euch hier so schön zu sprechen. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und wir sehen uns in unserer Stadt.
Wir sehen uns.
Ja, nicht nur sehen, auch, Stadt am Rhein. Auch umarmen.
Auch natürlich, ich umarme immer. Ja, also liebe Hörer des Stammtisches, ich wünsche euch das Allerbeste. Der Sommer hat angefangen, kleine Anekdote, am Sonntag bin ich auf dem CSD, ja, vielleicht sehen wir uns dann, ja. Ja, viel Spaß, gute Laune, genießt die Zeit und wir hören uns dann in 2 Wochen und dann, ich glaube, wir haben wieder unser Thema. Ich glaube, das Thema, was mit S anfängt, weil wir müssen mal gucken, ob der Gast dann kann. Okay, das Beste, ja, schauen wir mal, das Allerbeste vom Jill.
Vom Flo.
Ciao.
Und vom Thomas. Macht's gut, Freunde. Ade.
Tschüss, bis dann. Ciao.